Heute spreche ich mit Jessica Fründ-Schauenburg über das Thema mehr als Worte, Reggio-Pädagogik im Kita-Alltag. Jessica leitet eine DRK-Kita in Kiel mit 85 Kindern und führt ein multiprofessionelles Team mit 32 Kolleginnen und Kollegen. Ihren Weg ging sie von der Basis an sozusagen, also erst eine Kinderpflegerin-Ausbildung, später berufsbegleitend dann Erzieherin. Dazu hast du noch eine Fachwirtin und Fachberaterin für Kindertagesstätten-Ausbildung gemacht. Und also das heißt, Jessica steht für Lernen, Lust, Entwicklung und Teamkultur und stehen bleiben ist dabei keine Option für sie. Was ich ganz wichtig fand, vielleicht noch, sie versteht Erfolge als gemeinsames Ergebnis mit dem Team gemeinsam. Und als Dozentin teilt sie ihr Praxiswissen mit viel Herz. Jessie ist eine Hamburger Dirn, die der Liebe wegen nach Kiel gezogen ist. Und ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Daniela. Ich bin super aufgeregt. Freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr gerne. Ach, das wird ganz nett heute. Es ist ja irgendwie so dein Thema auch, was du mitgebracht hast. Es soll ja um Reggio-Pädagogik gehen.
Weiterwachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pediko Akademie.
Kannst du vielleicht, wenn jetzt jemand das hört und noch so gar keine Idee hat, was ist denn Reggio-Pädagogik, kannst du das in 2 Minuten erklären?
2 Minuten, Reggio-Pädagogik. Kein festes Konzept als solches. Es hat nichts mit Konzept als solches zu tun tatsächlich, sondern das ist eher eine Haltung. Also eine Haltung der pädagogischen Fachkräfte als auch der Erzieher. Und man versteht sich da nicht als Lehrender, sondern eher als Begleiter und darf auch selber Sachen mit den Kindern entdecken tatsächlich. Genau, das würde ich so in 2 Sätzen, 2 Minuten einfach so sagen.
Vielleicht kannst du sagen, vielleicht so im Kita-Alltag, wie bereichert ist denn so dein Kita-Alltag, die Reggio-Pädagogik?
Es ist auf einer Ebene, also mit Kindern zusammen den Alltag zu gestalten, Herausforderungen vielleicht auch zu finden, Abstimmungen zu sehen oder zu meistern. Das ist ein Prozess und diesen Prozess hat man nicht nur im Team, sondern tatsächlich auch mit den Kindern. Und ja, das ist das Thema tatsächlich, ja. Ich glaube, ich habe den Faden
Okay.
verloren.
Nee, alles gut. Okay, also das heißt im Grunde, du hattest im Vorgespräch, glaube ich, forschende Begleiterin als so ein Schlagwort genannt. Das fand ich ganz spannend. Genau.
Also es fängt an mit, warum produzieren Schnecken Schleim? Man ist draußen in der Natur und kommt mit Kindern ins Gespräch. Und ich bin nicht allwissend, also um Gottes Willen. Und auch da sage ich das den Kindern ganz ehrlich. Ich weiß es nicht und bin aber dann eher diejenige, die den Blickwinkel hat und sagt, okay, wie können wir das herausfinden? Ich meine, in Zeiten von Handy, Google, ne, AI, also oder KI, das sind alles Sachen, die man erforschen kann mit Kindern oder auch Büchern. Also daraus entstehen dann Projekte, Schneckenprojekte. Ich könnte wirklich weitläufig rumspinnen, ne, Bilder, Ausstellungen. Man muss nur kreativ genug sein und nicht so verkapselt denken. Das ist das, was die Herausforderung ganz oft im pädagogischen Alltag ist. Einfach mal den Blickwinkel und einen Richtungswechsel zu machen tatsächlich auf die Ebene der Kinder. Und ich glaube, das ist im Erwachsenensein sehr, sehr schwer.
Ja, gerade könnte ich mir so vorstellen, in so Stresssituationen und wenn man dann sagt, okay, da kommt jetzt ein Impuls von den Kindern und das wäre ja nach der Reggio-Pädagogik, würde ich dann quasi mitgehen und mit dem Impuls gehen. Okay,
Genau.
ja, das.
Und wo du Zeit sagst, ja, der pädagogische Alltag ist stressig. Und er ist auch stressig. Er fängt morgens an im Frühdienst, ne? Das und das muss vorbereitet werden und, und. Das sind Rahmenbedingungen, die einfach gut geklärt sein muss. Und man muss selber schon eine Idee im Kopf haben, wie der Tag sein könnte. Aber man muss für sich halt selber, und da fängt es bei der Haltung an, Prioritäten setzen. Und Priorität hat im pädagogischen Alltag das Kind. Nicht das Essen, ne, so. Und also auch das Essen und das Trinken, klar. Aber wenn das Essen 5 Minuten später eingenommen wird, dann ist das auch nicht schlimm. Lieber beantworte ich dann eine Frage mehr. Oder sag dem Kind ganz klar, du, pass auf, lass uns doch verabreden nach dem Essen auf dem Bauteppich und dann besprechen wir es nochmal neu. So. Das
Ja gut,
wäre
aber
auch
da
die
wird natürlich dann die Haltung, was du meinst, ne? Die
Genau.
Haltung sichtbar,
Ja,
ja.
definitiv.
Ja. Genau, und dann soll es ja auch um Sprache gehen. Was bedeutet denn Sprache für dich in der Reggio-Pädagogik?
Also tatsächlich, Sprache begleitet mich oder hat mich immer wieder im pädagogischen Bereich oder in meiner Arbeit tatsächlich begleitet, aber auch privat. Also mein Sohn, der hat eine Hörverarbeitungsstörung und ich habe mit meiner Familie einen sehr langen Leidensweg einfach auch durch, bis das überhaupt festgestellt wurde. War bei vielen Ärzten, habe mich viel mit dem Hören und das Sprechen auseinandergesetzt, und musste da meinen Weg finden und fand die Sprache, also ich gebe auch ein Seminar über, was die Sprache eigentlich an Macht hat tatsächlich. Auch darüber ist man sich manchmal gar nicht bewusst. Und im Kita-Alltag habe ich auch bemerkt, dass viele pädagogische Fachkräfte gar nicht wissen, was zum Beispiel eine auditive Wahrnehmung ist. Also ich musste Lehrern von meinem Sohn erklären, was eine auditive Wahrnehmung ist. So, wo ich dann denke, hey, wir sind alle irgendwie vom selben Fach, warum wisst ihr sowas nicht? So, das sollte Ausbildungsstandard werden zum Beispiel und nicht nur lispeln oder stottern. Und es fängt mit dem Hören an, das Sprechen. Und das Erste, was ich auf jeden Fall sagen würde, wäre in der Haltung, wo wir wieder bei Haltung sind, was Sprache für Macht hat, also was ich damit ausdrücken kann. Das andere aber auch Sprache viel kleinschrittiger zu machen. Also wenn ein Kind ein Bild malt und mir erzählt, zum Beispiel, das ist ein Tannenbaum mit einem Weihnachtsmann, dann kann ich sagen, Mensch, du hast aber einen tollen Weihnachtsbaum gemalt mit wunderschönen bunten Kugeln und oh, ich sehe sogar die roten Kerzen. Dadurch gebe ich natürlich schon Anreize in der Sprachentwicklung, ohne das Kind zu trimmen, was ist das für eine Kerze? Welche Farbe hat sie? Ne? So groß, dick, klein, und fördere ein Kind, ohne dass ich das eigentlich weiß. Also darauf richtig hinzuweisen quasi. Und das finde ich einen sehr großen Schatz in der Reggio-Pädagogik. Und das hat was, wie gesagt, mit der Haltung zu tun, dem Kind gegenüber. Genau.
Genau, und ich finde ja auch ganz spannend, gerade weil du meintest, du gibst auch Seminare zu Sprache und was machen wir denn mit Sprache? Ich glaube tatsächlich, dass manchmal auch so Sachen, die wir gar nicht böse meinen. Also ich bin im Moment in vielen Einrichtungen, wo es immer um das Schutzkonzept geht und da sind ja die Kosenamen jetzt so ein großes Thema. Also zumindest habe ich so das Gefühl. Und ich hatte dann ein ganz süßes Beispiel, die hatten ein Kind, es war halt das Schneckchen. Und das ist ja nicht böse, wenn ich Schneckchen sage. Also nein, natürlich ist es nicht böse, aber das Kind assoziiert sich halt, ich muss mich sowieso nicht beeilen, weil ich bin ja das Schneckchen. Ich bin sowieso immer die Letzte. Ich kann das alles hier so ganz entspannt machen und fühlt sich vielleicht auch gar nicht so gut an. Und sich dessen auch einfach bewusst werden, finde ich, was haben wir auch für ja, im Grunde eine Power mit der Sprache, um eben auch Gedanken oder Bilder in die Köpfe der Kinder da zu pflanzen, ne?
Ich glaube, die Kunst liegt zum Beispiel in der Reggio-Pädagogik oder allgemein in der Pädagogik auch da, aber bei der Reggio-Pädagogik ist es nochmal, wie gesagt, die Haltung, das Bild vom Kind, nochmal mehr. Wenn ich davon rede, wir haben 100 Sprachen der Kinder. Also es gibt ja auch Kinder, die nicht sprechen können. aus welchen Gründen auch immer. Gibt es aber andere Möglichkeiten, wie man miteinander kommunizieren kann? Gut, also wenn wir wirklich bei Autisten zum Beispiel, die nicht sprechen können, gibt es den Talker. Also so, das ist ein Gerät, der quasi programmiert wird auf das, was das Kind zum Beispiel am Tag möchte. Das ist super, aber ich denke, ein Kind kann sich in Bewegung ausdrücken, in Tanz, in Malen, in Kneten, mit Matschen. Also so viele kleine Dinge und muss nicht reden. Das kann ich auch. Ich kann Handzeichen geben. Wenn ich ein Herz formen würde aus meinem Daumen und Zeigefinger, weißt du, mir gefällt es hier. Ohne dass ich zum Beispiel mit dir spreche. So, genau. Und das finde ich immer total spannend und gerade bei der Regiopädagogik sehr spannend, auch mit dem Tanz. Also wie Kinder sich loslassen können, ohne dass sie singen und frei bewegen. Das ist, also auch da wird keine Sprache verwendet. Man könnte die Musik zur Eiskönigin spielen. Ich könnte dir aber 10 Kinder hinstellen in die Turnhalle, ohne dass das eigentliche Lied besungen wird. Aber die Kinder könnten den Text zum Beispiel auswendig und singen. Das wäre auch eine Form von ritschianischer Sprachbildung quasi. Genau. Man muss sich einlassen, ja. Man muss sich einlassen auf die Kinder. Das ist das A und O.
Ja, und
und
was
vielleicht
ich so.
Auch mal verrückte Sachen tun. Das darf man auch. Das ist das Schöne daran. Verrückte Sachen und vielleicht auch ein Stück weit Kind werden. Das hält einen auch jung. Also das darf ich sagen mit
Absolut.
44. deshalb, ja, ich finde das super spannend. Also
Ja, gerade dieses, was du sagst mit diesen 100 Sprachen der Kinder, das finde ich auch ganz, ganz spannend, weil du ja auch meinst, dass eben die Sprache so ein Schlüssel der Teilhabe ist. Und wenn ich Sprache eben nicht nur sehe als ich möchte das oder ich möchte irgendwas nicht, sondern zum Beispiel auch Körpersprache, ne? Ich kann ja an der Körpersprache auch ganz klar erkennen, ist da jetzt gerade jemand zufrieden oder unzufrieden, gerade wenn ich das Kind ja auch schon so ein bisschen kenne. Dann kann ich mir vorstellen, dass es noch viel mehr Teilhabemöglichkeiten eröffnet als nur eben die mündliche Abfrage sozusagen.
Genau, ja. Und das sind so Kleinigkeiten. Also wenn man einem Kind zum Beispiel ein Tablett wortlos gibt mit einer Wasserpipette und 2 kleinen Schälchen, könnte ich wirklich 100% darauf verwetten. Und egal ob Krippenkind oder Elementarkind, würde es anfangen, mit dem Wasser zu spielen. Und wenn du ihnen verschiedene Instrumente zu dem Wasser, zum Beispiel, wie gesagt, eine Pipette hinlegst, würde es anfangen, irgendwie dieses aufzuziehen. Also Wasser ist ein großes Element, was Kinder auch super toll finden, wo man sie immer mitkriegt. Und es kann Sprache anregen. Also zum Beispiel zieht das Kind das Wasser mit der Pipette auf und du sagst, oh, guck mal, wie spannend. Wenn du das Wasser aufziehst mit der Pinzette oder Pipette, entstehen da Luftblasen. So, und also ich habe das richtig vor dem bildlichen Auge, dann gucken mich so leuchtende Augen an und denken so, ja, und dann mal gucken, was es macht, wenn es rausspritzt aus der Pipette. Also so läuft es eigentlich oder so sollte es laufen, ne? Die Neugier zu haben, genau zu beobachten, das ist auch eine Sache, die viel zu selten gemacht wird. Also ich bin nicht die kaffeetrinkende Pädagogin im Gruppenraum und sitze auf dem Erzieherstuhl. Nein, während ich auf dem Erzieherstuhl sitze mit meinem Thermobecher, beobachte ich vielleicht auch Kinder. Und zwar, was sie tun, wie sie es tun und hole mir Anreize, um sie zu fördern. So, das ist, und das darf man auch nicht vergessen. Also
Wenn du jetzt mal so an den Alltag denkst, und du hattest ja eben schon die strahlenden Augen von den Kindern erwähnt, was gibt es denn da für Möglichkeiten, um auch die Ausdruckskraft der Kinder da so ein bisschen zu stärken? Also du hattest ja schon, also strahlende Augen wäre für mich so Mimik, Gestik wahrscheinlich ja auch. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten und wie stärkst du die?
Also ich versuche immer so im Alltag gerne Sachen zu implantieren, die ich nicht jeden Tag mache. Also wir haben verschiedene Räume, zum Beispiel Bauraum und einen Gruppenraum, der aufgeteilt ist in verschiedenen Ecken. Aber wenn ich da dann mal was raushole aus einer Verkleidungsecke, dass ich zum Beispiel eine Theaterstube reinbaue und anfange mit Handpuppen zu spielen und eine Geschichte zu entwickeln, könnte auch daraus wieder Sprachförderung im Alltag entstehen und eine gewisse Ausdruckskraft. Also ich rede dann ja über die Puppen. Die Kinder sehen mich vielleicht gar nicht. Es könnte in Erzählkreisen gibt es ganz, ganz tolle Möglichkeiten mit Kindern, sie zur Sprache anzuregen, indem man mit Bildkarten arbeitet. Welchen Tag haben wir heute? Die meisten Kinder im Alter von 3 bis 6 wissen noch nicht mal die Wochentage. Also, weil das untergeht tatsächlich im Alltag, im Kita-Alltag. Deshalb schaffen diese Erzählkreise, die müssen keine halbe Stunde lang sein, aber wenn man eine kleine Schale zum Beispiel aufbaut mit einer Bildkarte, das bedeutet für mich als Pädagogin wiederum Vorbereitung, mit einer Bildkarte, wo Montag drauf ist, mit einer Farbe in Rot. Ich spinne jetzt mal rum. Ein rotes Männchen und vielleicht noch weiteren Karten. Was muss ich heute anziehen, wenn ich rausgehe? Das riecht alles zur Sprache an, ohne dass ich super große Vorbereitung habe, um ein Sprachprojekt zu machen oder so. Das sind Kleinigkeiten, die im Alltag implantiert werden können, ohne dass sie viel Arbeit machen. So, also es macht mehr Arbeit, einen Entwicklungsbogen zur Sprachdokumentation auszufüllen, der wirklich gut ist. Da sitzt du irgendwie 1,5 Stunden dran, als wie solche Sachen zu schaffen. Gesprächskreise, Puppentheater, eine Aufführung zu starten. Und man kann das ja auch weiterspinnen. Also irgendwann, ich habe viele Kinder entdeckt, die dann einfach meine Rolle übernommen haben und der Hund waren oder was weiß ich. Und daraus entsteht dann eine Geschichte. Und dann sind sie ins Atelier geflitzt und haben Eintrittskarten fertig gemacht. Und da kann so viel passieren und daraus entstehen dann Projekte. Und das bedeutet ja auch nicht, dass man das immer sofort alles hintereinander machen muss. Aber man muss es selber erstmal leben und tragen. Und wieder die Haltung. Also, wenn du nicht bereit dazu bist, dich zu öffnen, dann kann es auch langweilig in der Kita werden. Also.
Genau, du hattest gesagt, Projekte, da hattest du auch die Projektdokumentation nochmal angesprochen, dass das auch ein wichtig, oder was heißt ein wichtiger, aber dass das auch mit dazugehört.
Genau, also nicht nur, wir arbeiten ja mit einem Klientel, sage ich mal, das sind Kinder, aber auch Eltern. Ich als Mutter möchte wissen, was mein Kind tagsüber macht und wie es gefördert wird. Also gerade in der jetzigen Gesellschaft ist es immer so, höher, weiter, schneller, ne? Und immer ganz viel machen. Und als ich oder wenn ich eine Kita oder Rundführung mache, sage ich immer, wir sind nicht hier 23 Kinder an einem Basteltisch und basteln den Weihnachtsmann oder den Kainohrhasen. Also das machen wir nicht. Jeder, wenn er Lust hat, den Weihnachtsmann zu basteln, dann bastelt er ihn auf seine Weise. Wenn der Weihnachtsmann dann eben blau ist, dann ist er blau, nicht rot. Also wer sagt denn, dass der Weihnachtsmann rot sein muss? So, er kann ja auch mal einen blauen Umhang haben, weil der rote vielleicht dreckig geworden ist. Solche Prozesse sind gut zu dokumentieren. Und auch das erarbeitet wieder, oder das erleichtert den Arbeitsalltag. Weil wenn du das präsentierst den Eltern, wirst du weniger nachfragen. Und es reicht dann manchmal schon ein kleines Plakat mit 5 Fotos. Was haben wir heute gemacht? Wenn es um die sprachliche Dokumentation geht, hat das natürlich ja aber auch einen konzeptionellen Wert. Also man bereitet sich vor auf Elterngespräche in Anbetracht auf die Schule. Da müssen Überprüfungen stattfinden, ob noch irgendwie Logopäde etc. angestrebt wird. Das ist wichtig. So, aber auch ein Logopäde quasi kommt erst zum Einsatz kurz vor der Schule, weil die meisten Kinderärzte oder Logopäden sagen, es macht erst Sinn, Sprache zu fördern, wenn der Zahnwechsel da ist. Also die größeren Zähne und und.
Ja.
Manchmal ist es eine sehr schleppende Angelegenheit und auch mit Ohrenarzt und so. Aber ich sage immer, bleibt dran und beobachtet und bleibt dran. Also Pädagogen haben nicht nur die Aufgabe, Kinder gut zu betreuen, sondern Eltern in gewisser Weise auch den Rücken zu stärken. Und wenn es nur ist, dass eine Mutter sagt, boah, Jessi, ich kann nicht mehr. Ich war jetzt schon bei 25 Ärzten und die sagen, ja gut, dann gucken wir neu. Was können wir tun? Total abgeschweift hier,
Ja,
aber
mal alles gut.
genau, das zum Thema Dokumentation und letztendlich hat man als Pädagoge dann ja auch was in der Hand. Also wenn man wirklich was ausarbeitet für die Sprachentwicklung, weil man sieht, ein Kind ist sprachauffällig. Genau, und umso wichtiger ist es, seine Vorbereitungszeit, die eigentlich jede pädagogische Fachkraft haben sollte und auch haben muss, gut zu nutzen. Also das erwarte ich von meinem Team, so als Leitung.
Also das heißt, jetzt hattest du ja so ein paar Ideen, wie kann das eben sein, also dass ich dafür sorge, dass die Kinder die Möglichkeit haben, sich auszudrücken, und wie kann ich das eben auch so ein bisschen, ich würde jetzt fast sagen, rauskitzeln, dass die Kinder eben einfach Gelegenheit haben, was zu sagen, wenn sie was sagen wollen, oder sich mitzuteilen, wenn sie was mitteilen wollen. Was ich auch noch ganz schön fand, so als Aspekt von dem eben auf die Interessen und Ideen der Kinder eingehen, war, dass du auch so gesagt hast, die Kinder merken dann eben, meine Ideen sind wichtig. Also eben nicht, wir setzen uns jetzt alle hin und basteln XY, sondern wir gucken, was interessiert jetzt gerade die Kinder, und jetzt wäre vielleicht gerade Laterne basteln dran, aber die Kinder interessieren sich für Schneckenschleim, dann geht es jetzt halt um die Schnecken. Und das fand ich noch so ein schönes, so was Schönes zum Mitnehmen. So, meine Idee ist wichtig. Und ich zähle hier auch in diese Einrichtung, wo ich ja einen Großteil meines Tages verbringe. Also das fand ich noch so einen schönen,
Genau.
wichtigen Punkt einfach.
Ja. Aber das fängt bei der Erzieherin an, den Blick zu haben für die Kinder, was es ja auch, also man fördert damit ja auch nicht nur die Sprache und das Sprachverständnis und die Auseinandersetzung und die Kommunikation, sondern ja das Selbstwertgefühl, ne? Auf der sozial-emotionalen Ebene, wenn du irgendwelche Berichte hast, hört man ganz oft, naja, Sozialebene, emotionale Bindung, da liegt eine Störung vor oder. Mit so Kleinigkeiten, mit Wertigkeiten fängt es einfach an. Und auch, was man machen kann, ohne viel zu kommunizieren, den Raum, der ja eigentlich als dritter Erzieher in der Regiopädagogik dient, so zu gestalten, und auch gut vorzubereiten, dass man nicht mehr viel selber agieren muss als Erzieherin. Ich bin nicht die Bespielerin, sondern es soll alles auf Kinderhöhe sein, dass Kinder daran können. Natürlich muss ich als Erzieherin, und das ist meine Aufgabe, im Blick behalten, welche Scheren dürfen Kinder wo nehmen. Also wenn ich sie nach ganz oben packe und vom Kind erwarte, nimm dir mal einen Stuhl, hol die Schere aus dem fünften Regal, dass sich da keiner das Auge auspiekt, das sollte klar sein. Aber dass man dann sagt, okay, ich lege zwei Scheren auf Kinderhöhe. Und es gibt eine Regel, das muss besprochen werden. Es muss ordentlich wieder zurückgelegt werden, dass da keiner sich verletzen kann. Oder wenn ein Krippenkind mit im Raum ist, wie gehen wir dann damit um? Stifte im Atelier müssen vorbereitet sein. Was bringt ein Kind einen Stift, der nicht angespitzt ist? Also mir würde es keine Lust machen. Ich koche lieber in einer Küche, die schön aufgeräumt ist, als wenn das Geschirr oben auf der Spüle ist. Da habe ich keine Lust zu kochen. So, ich kann mich eher entspannen in einem Raum, der aufgeräumt ist, frisch gewischt, sage ich mal, als wenn er vollgemüllt ist und die Wäschekörbe sich noch türmen. Würde ich mich niemals entspannen in einem Raum. Und da fangen wir auch wieder an mit der Regio. Der dritte Raum, oder der dritte Erzieher in der Reccio-Pädagogik ist der Raum. Bedeutet auch, vielleicht setze ich Provokation, indem ich einfach in der Leseecke ein Buch quer aufstelle. So als wenn ich es gleich vorlese. Das hat eine andere Macht, wenn ein Kind dann reinkommt und sieht, oh, da ist ein Buch. Das spricht mich eigentlich gleich an. Und
Ja.
dafür brauche ich auch keine Sprache. Es ist nur ein Buch. Vielleicht setze ich auch noch die passende Handpuppe. Also ich sage jetzt mal, ich habe eine Geschichte über ein Igel, und lege noch dazu die Handpuppe. Und so kommt man dann ins Gespräch. Also das sind die Kleinigkeiten, wirklich die Kleinigkeiten.
Ja.
Und auch in meiner Kita gehe ich manchmal rum, und lege dann irgendwas anders. Damit fängt es schon an. Also ich lege die Bausteine, die immer auf der rechten Seite im Regal sind, einfach auf die linke Seite. So, bei manchen Kindern ist es dann schon so, dass sie sie wieder auf die rechte Seite packen, weil das ist Gewohnheit, das ist Sicherheit, klar, ohne
Ja,
Frage.
ja.
Aber ich habe sie auf der anderen Seite hingestellt oder ich kippe sie einfach mal zur Hälfte auf dem Bauteppich aus. Ich schwöre dir, das erste Kind, was in den Raum kommt, wird sofort anfangen, mit diesen Bausteinen zu spielen, weil es da ist. Es ist visuell.
Ja.
So. Und ja, das sollte man vielleicht üben, aber wenn man es beherrscht, kann man tolle Sachen damit machen.
Ja. Aber das heißt ja dann für mich als Fachkraft tatsächlich auch, also dass das ja ganz unterschiedliche Aspekte sind. Also einmal, was du meintest, ich kann eben auch so ein bisschen für die Stimmung in der Gruppe sorgen. Also ist es eher ordentlich aufgeräumt, vielleicht strahlt es ein bisschen Ruhe aus oder ist alles total chaotisch und wild und also wenn ich da schon reinkomme, werde ich schon, oh, wird es mir schon zu viel. Also dass ich da so ein bisschen drauf achte und gleichzeitig aber eben auch so Impulse setzen kann, wo die Kinder dann so hellhörig werden, ne? Was du schon sagst, ich pack's einfach von links nach rechts, also würde mir dann auch so gehen, dass ich so, hä, gehört das so? War das schon immer so? Hatten wir das eigentlich schon immer? Und auch dieses zugänglich, also dass es zugänglich für die Kinder ist, ne? Was du meintest, es müssen ja nicht alle scheren, aber zumindest zwei. Und das macht mir das Leben als Fachkraft ja wahrscheinlich dann auch wieder ein bisschen leichter, wenn es eben also wenn die Kinder wissen, ich kann daran, das sind die Regeln. Klar, die muss ich dann natürlich auch durchsetzen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich auch so ein bisschen entlastend sein kann, wenn ich den Raum gut nutze.
Definitiv. Also erstens, wenn ein Team so arbeitet, ist es entlastend. Die erste Zeit ist es noch ein bisschen anstrengender, gerade wenn man so Neuaufnahmen hatte, ne, die Regeln. Aber selbst da ist es so, dass die Kinder sich gegenseitig in quasi lehren und sagen, nein, du darfst die Schere noch gar nicht oder du musst die Schere wieder ins Regal legen oder du darfst den schwarzen Stift doch nicht zu den braunen packen. So, das gehört da ja gar nicht hin. Also selbst da passiert dann was, entstehen Anreize. Und es entlastet ungemein, wenn man erstmal da ist an dem Punkt. Aber man muss auch ein Stück weit bereit sein und man darf den Kindern auch was zutrauen. Ja, weil das Leben ist strukturiert, klar, mit Arbeit später und Schule, ne? Also wenn sie zur Schule kommen, dann wird es immer morgens um 8 da sein, 45 Minuten sitzen, danach Pause und weitermachen. Genau, und ich sehe meine Aufgabe als Erzieherin oder pädagogische Fachkraft oder sollte es auch sehen, Kinder dafür stark zu machen, diese Grundlagenbasis zu schaffen einfach und auch ressourcenorientiert einfach zu schauen tatsächlich. Also es macht ja auch nicht mit seinen Problemen jedes Mal zu XY zu rennen, sondern es regt mich ja auch an, selber nachzudenken, wie könnte ich vielleicht daran so und so kommen oder eine bestimmte Fehlerkultur sich einzugestehen. Also so zu sagen, okay, das hat jetzt nicht so geklappt mit dem Schaum, aber was kann ich denn nächstes Mal anders nehmen? Anstatt den Schneebesen nehme ich dann nächstes Mal oder anstatt das Hölzchen nehme ich den Schneebesen und da entstehen viel mehr Blubberblasen. Also solche Sachen, die dann einfach entstehen, experimentieren und da dürfen auch Misserfolge auf jeden Fall dabei sein. Es muss ja nicht alles rosarot sein, um Gottes Willen. Aber das ist die Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte, dran zu bleiben. Und auch zu sagen, du darfst es noch mal probieren. Also nur weil du einmal scheiterst, heißt das nicht, dass du das nicht kannst oder zu doof bist, sage ich jetzt mal, das umzusetzen, wo
Ja.
wir wieder in der Sprache sind. Genau.
Genau, und das, also du hast ja gesagt, es ist eine Haltungsfrage bei den Fachkräften und ne, Fehlerkultur gehört ja auch voll in die Haltung mit rein. Wie ist es denn, sind wir so bei den einzelnen Fachkräften gewesen? Was ist denn vielleicht auf Teamebene noch wichtig, um da eben die Sprachentwicklung der Kinder zu unterstützen, um da eben Reggio-Pädagogik zu leben?
Also im Team ist es so, in den Dienstbesprechungen zum Beispiel besprechen wir auch immer mal die Gruppen an sich, also elementar mal Krippe, weil ich wissen will, okay, wo stehen wir gerade, ne? Was brauchen die Kinder? Müssen vielleicht auch neue Sachen angeschafft werden, von denen ich nichts weiß. Ich meine, die meiste Zeit bin ich mittlerweile im Büro. Und wenn ich mal Langeweile habe oder die Gruppe aufmischen will, dann flitze ich durchs große Haus und mache ein bisschen wilde Wurst. Und dann gehe ich wieder ins Büro, aber ich kriege halt nicht mehr so viel mit vom Alltag wie früher, sage ich mal, als Gruppenleitung. Und da besprechen wir auch, was brauchen die Kinder? Also wo stehen sie gerade? Ist gerade Rollenspiel das Thema? Müssen wir bei den Eltern nochmal fragen, habt ihr vielleicht schöne lange Kleider oder Hackenschuhe, die aussortiert wurden? Solche Dinge. Genau, und das mit dem Team zu besprechen. Und da sind wir wieder bei Beobachtung. Ich erwarte von meinem Team, wenn sie den Kaffeebecher in der Hand haben, ich bin schon wieder total provokant, ne? Aber wenn sie den Kaffeebecher in der Hand haben, dass sie auch schauen, was brauchen die Kinder, was tun sie, was ist gerade in deren Köpfen, wo entwickeln sie sich gerade weiter. Solche Dinge erwarte ich von meinem Team. Und aus diesen Beobachtungen entstehen dann wieder neue Sachen oder entstehen auch Dokumentationen. Ich könnte, wir sind ja ein offenes Haus, in meinem Team alle 32 Leute fragen, was Kind XY gerade in seiner Entwicklung, wo es da gerade steht. Und ich könnte zu 100% sagen, jeder meiner Teammitglieder oder Mitarbeitenden weiß, wo dieses Kind entwicklungsmäßig steht. Das erwarte ich als Leitung von meinem Team. Das habe ich aber auch klar geäußert und das erreiche ich aber auch durch gute Kommunikation in der Teamarbeit. Bedeutet halt Dienstbesprechungen nutzen oder im Austausch mit mir als Leitung zu sein. Für mich als Leitung aber auch reinzukommen, mal in die Gruppen reinzugehen, was natürlich auch bei mir zeitlich durch Termine, Besprechungen etc. pp. Immer sehr schwer zu kombinieren ist. Aber das macht es aus, unter einem Team miteinander eine Base zu schaffen. Okay, wie ist unsere Haltung? Das muss, glaube ich, auch als Leitung ganz klar kommuniziert werden. Und ich glaube, mein Team kann mich da mittlerweile gut einschätzen schon.
Ja, gut, Haltungsarbeit finde ich ja sowieso immer super wichtig. Jetzt überlege ich gerade, merkt man denn in der Team, also ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt sehr dabei bin und gucke, wie geht's den Kindern, was brauchen die Kinder, was für Impulse geben die mir, dann bin ich ja sehr im positiven Sinne auch durchaus flexibel und gehe dann von meinem, ich habe das aber so und so geplant und jetzt kommt was anderes mit den Kindern, bin ich sehr flexibel, bin ich sehr bei den Kindern, gebe den Kindern auch das Gefühl, hey, ich sehe dich, ich höre dich, ich nehme das wahr und wir nehmen das irgendwie auf. Überträgt sich das auf die Teamarbeit, also Teams, die arbeiten die Teams auch mit den Mitgliedern dann quasi untereinander? Sind sie da vielleicht auch offener, flexibler, fehlerfreundlicher?
Das ist auch eine Erwartungshaltung von mir als Leitung, würde ich jetzt mal behaupten. Meine Erwartung ist einfach, die Neugier zu behalten, ne? Also neugierig für etwas Neues zu sein und nicht zu sagen, ja, das haben wir immer schon so gemacht. Ja, das ist mir wurscht. Das ist langweilig. Also ins Umdenken zu kommen und auch zu sagen, da bin ich nicht der Fachmann drin. Also es gibt Menschen, die super gerne im Atelier sind und Atelierarbeit machen und andere wiederum, die sagen, also ich kann noch nicht mal ein Strichmännchen malen und trotzdem sehe ich sie im Atelier und die dann aber andere Sachen ma gut machen können im Atelier und sei es nur kneten. Also ne, die Offenheit zu behalten, seine Ressourcen zu kennen. Also wen spreche ich vielleicht auch an? Also ich als Leitung, auch das erwarte ich von mir selber, muss wissen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten hat mein Team. Wenn ich jemanden habe, der gerne am Computer sitzt oder schreibt, muss ich auch wissen, wer das ist als Leitung. Und genau dies erwarte ich auch von meinem Team. Also ich leite das Haus mit meiner Stelli zusammen. Und auch da gibt es Sachen. Ich bin halt einfach besser in der Kassenabrechnung. Sie ist besser in der Gesamtübersicht 2026, welche Kinder dort kommen. Also, ne, weil sie sich Namen viel besser merken kann als ich. Ja, also so. Und das darf man auch so. Also das darf man auch zulassen, eine Sache nicht können. Gesellschaftlich ist es aber auch sehr schwer. Und auch da sehe ich wieder die Verantwortung bei uns als Erzieher zu sagen, du darfst eine Sache nicht gut können, aber du musst wissen, und das setze ich voraus, und das ist eine Kunst, du musst wissen, zu wem du gehen kannst, der es für dich erledigen kann. Also deine Ressourcen. Genau, das finde ich bei Kindern auch. Und es implantiert sich tatsächlich auch bei Kindern, die dann sagen, naja, also mit den Bausteinen kann ich nicht so gut bauen, aber XY-Kind kann das total gut. Vielleicht kann der mir das ja mal zeigen. Also selbst solche Sachen werden dann erlernt. Genau.
Ja, spannend. Also es profitieren also nicht nur die Kinder davon, sondern eben auch die Fachkräfte und genau. Und dann, wenn ich, lebe ich es ja auch vor, dann erleben die Kinder das ja auch noch mal ganz anders, ja. Wie sieht's denn aus? Hast du vielleicht, du hast ja jetzt schon so ein paar, finde ich, schöne Impulse gegeben. Hast du vielleicht noch so ein paar andere praxisnahe Impulse, die du PädagogInnen mitgeben könntest, einfach so für den Alltag?
Also ich weiß nicht, welche Dokumentationen geführt werden. Also in unterschiedlichen Häusern gibt es ja auch unterschiedliche Dokumentationen, Entwicklungsdokumentationen. Aber ich würde in den Entwicklungsdokumentationen zum Beispiel, könnte man gut die Kinder mit einbeziehen tatsächlich, dass sie von sich selber zum Beispiel ein Bild malen. Also ein Selbstbild von sich erstellen zu dem Entwicklungsgespräch, das wäre eine Idee. Erstens catcht man damit tatsächlich also erfahrungsgemäß ganz oft die Eltern, die das total toll finden, wenn man über ihr Kind spricht und sagt, na ja, und es hat auch was vorbereitet, also auch was getan. Es hat ein Bild von sich gemalt und ganz prägnant sind die Haare oder die Schleife oder. Und wenn man das mehrere Jahre betreut, dann hat man natürlich auch seine 3, 4 Bilder. Wenn es aus der Krippe kommt, vielleicht auch 6. Also das ist schon spannend, was da an Entwicklung entsteht. Und somit würde ich immer schon mal eine Basis schaffen, um ein Gespräch zu starten, also ein Entwicklungsgespräch. Weil auch das muss ja auch mit viel Fingerfertigkeit angefasst werden. Also man redet ja über den größten Schatz quasi der Eltern und jedes Elternteil ist Löwe und Löwinnen. Und das muss alles mit Samthand gut bearbeitet werden und eine Wichtigkeit haben, auch bei den Pädagogen. Genau. Und so auch die Dokumentation. Also jede einzelne Dokumentation sollte nicht nur eben mal schnell ausgearbeitet werden, sondern man sollte seine Vorbereitungszeit, und da sind wir wieder bei der Vorbereitungszeit, wirklich gut nutzen und auch eine Struktur haben, also eine eigene Struktur, ne? Genau. Das würde ich auf jeden Fall machen. Dann würde ich genügend Materialien da haben. Also das heißt nicht Massen, sondern eine Auswahl an Materialien. Das kann mal die Zewa-Rolle sein, das können aber auch die Eierkartons sein. Das können vielleicht auch Joghurtbecher sein oder von der Kapselmaschine, von der Kaffeekapselmaschine, ausgewaschene Plastikinhalte, die man gut verbasteln kann, Muckelsteine in verschiedenen Farben und Formen. Also nicht Masse, sondern Vielfalt, würde ich sagen. Verschiedene Materialien, um auch sprachliche Anreize zu bieten. Und auch da sind wir dann bei der Reggio. Viele unterschiedliche Dinge einfach auf den Tisch zu präsentieren und mal gucken, was da passiert. Genau, und dann auch vielleicht aktiv zuhören, also Gesprächsanlässe mitnehmen. Aktiv zuhören bedeutet für mich einfach manchmal aus meinem Büro zu kommen und mit den Kindern das Essen zu begleiten oder mit in den Gesprächskreis zu sein. Und dann erzählt das ein oder andere Kind auch, ja, Jessi, und hast du gesehen? Und gestern habe ich das und das erlebt. Und so diese Anreize wahrzunehmen, mitzunehmen, sich die Zeit dafür zu nehmen, in diese Gespräche zu gehen, auf jeden Fall.
Das vielleicht, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, weil da
Ja.
beobachte ich auch gerade, wenn man gemeinsam irgendwie, keine Ahnung, wir sind eigentlich am Puzzeln oder vielleicht irgendwie gemeinsam was kneten, basteln, da kommen ja auch eigentlich die schönsten Gespräche zustande, die im Zweifelsfall gar nichts damit zu tun haben und das dann auch zuzulassen und darauf einzugehen. Das finde ich auch immer total wichtig, um dann ja, das einfach zu nutzen, auch wenn das jetzt gar nicht mein Plan war. Mein Plan war vielleicht was ganz anderes. Aber da eben offen zu sein für Gesprächsangebote von den Kindern.
Ja,
Ja.
und das Problem ist tatsächlich, der Alltag in der Kita ist sehr hetzig, ist sehr stressig. Also wie gesagt, es fängt morgens um 7 an und hört um 17 Uhr auf und man ist nur dabei, den Tag rumzukriegen, in Anführungsstrichen, mit Essen, Windeln, rausgehen, zwischendurch nochmal ein Tür- und Angelgespräch, eventuell nochmal irgendwelche Herde löschen oder Brände löschen. Dann Krankheitswellen etc. Ich erzähle ja ja von der Basis, also ich weiß, worum es geht im
Ja.
Alltag. Aber sich aktiv wirklich mal aufs Hören, Zuhören konzentrieren, genauso wie aktiv mal zu beobachten. Also ich sage auch aktiv ganz provokant, weil ich dann wieder mit meinem Kaffeebecher in der Gruppe sitze auf dem Erzieherstuhl und einfach mal beobachte. Aber wie
Ja.
wichtig das ist.
Ja.
Und ich sag mal so, 1,5 Jahre einer sozialpädagogischen Assistentin verbringst du damit, in der Ausbildung aktiv zu beobachten. Und dann kommst du in die Kita, arbeitest und sollst es nicht mehr, weil sonst bist du die kaffende, trinkende Erzieherin im Gruppenraum, ne? Also
Ja.
ja, das ist das, da sollte man dran festhalten und das ist sehr, sehr wichtig tatsächlich. Mit so kleinen
Ja.
Basisgeschichten kann man so viel bewegen, tatsächlich. Ja.
Ja, nun hatte ich dich unterbrochen. Ich glaube, du wolltest gerade, hattest gerade noch einen anderen Impuls.
Ja, jetzt habe ich natürlich.
Ist er weg. Gut. Okay. Dann vielleicht kann ich noch dir so einen Impuls zuschmeißen. Und zwar hattest du noch gesagt, dass Vielfalt feiern auch wichtig ist. Also, dass eben jede Sprache und jeder Ausdruck wertvoll ist. Genau, vielleicht magst du da noch was zu sagen.
Also es ist ja so, ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang ich erzähle ja immer gerne aus der Praxis so, ne? Vielfalt. Also auch da, sage ich mal, nicht diesen starren Blick zu haben. Wenn du bei mir in der Kita reinkommst und ich finde, das ist schon Vielfalt und auch eine Haltung, wirst du nicht nur in der deutschen Sprache begrüßt, sondern wir haben 12 Länder und 12 verschiedene Sprachen, Kulturen, Sprachen ausgedruckt mit Guten Morgen. Also ob nun Französisch, Italienisch, Spanisch, es ist alles dabei. Arabisch, ich kann es nicht lesen, ich kann es auch nicht aussprechen, weil ich kann das R nicht so rollen. Aber die Kinder freuen sich zum Beispiel. Ich habe auch türkische Kinder, wenn ich sage Merhaba Nasinsin, dann sagen sie, Jessi, du sprichst ja Türkisch. Also Merhaba heißt eigentlich nur Hallo und Nasinsin, wie geht's dir? Mehr kann ich auch nicht. Also, aber ich kann Türkisch, also und da einfach auch die Neugier zu behalten, zu sagen, egal welche Herkunft, egal welche Sprache, die Neugier zu haben und offen zu sein und bereit zu sein, vielleicht nicht die Sprache zu erlernen, aber bereit zu sein, einen anderen Kommunikationsweg zu finden. So, durch Bücher, oder wir haben auch Kopfhörer jetzt, die die Sprache übersetzt. Also wir sind in der digitalen Welt und auch da müssen wir ein bisschen mitdenken und mitgehen, Und ja, alles ist machbar. Es geht. Auch Google-Übersetzer kann es regeln, aber da auch nicht so verkopft zu sein. Das ist so typisch erwachsen. Das will ich eigentlich damit sagen, ne?
Also da auch
Also,
durchaus ein bisschen spielerisch rangehen.
genau. Und Sprache bei Kindern entwickelt sich. Und selbst Mehrsprachigkeit entwickelt sich schneller, als manchmal der Erzieher oder die Eltern gucken können. Also manche Kinder lernen schneller Deutsch, als du, ja, sag ich mal, dein Marmeladenbrot fertig geschmiert hast. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber genau, da sollte man die Kinder nicht verkennen.
Naja, und ich finde, es ist auch wieder so ein, ne, dieses Ich bin wichtig, weil Jessie jetzt zum Beispiel eine Begrüßung auf meiner Muttersprache gelernt hat. Das heißt, das darf so sein, das ist ein Teil von mir. Ne, sie nimmt das wahr, sie nimmt das ernst. Also ich finde, das ist ja auch nochmal einfach ein wichtiges Feedback für die Kinder, dass das so sein darf. Ja, schön. Gut, dann vielleicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, vielleicht hat eine Fachkraft heute zugehört und denkt sich, okay, vielleicht arbeitet meine Einrichtung nicht nach der Reggio-Pädagogik, aber ich finde so die Ideen dahinter, die Haltung eben total gut. Was wäre denn so das, wo du sagen würdest, so jetzt als Abschluss, was wären denn so die ersten Stellschrauben, die du empfehlen würdest anzugucken für so eine Fachkraft, die sagt, da möchte ich auch mit, oder da möchte ich mehr von in meinem pädagogischen Alltag haben.
Ich würde raten, erstmal einen offenen Blick zu haben, mal als Besucher durch die Einrichtung zu gehen, als neugieriges Kind, also auch in verschiedenen Rollen, zu gucken, wie sehe ich die Kita in Kinderaugen, wie sehe ich die Kita in Elternaugen. Ich sage immer zu meinem Team, der Flur ist zum Beispiel die Visitenkarte unserer Kita. Also habe ich einen Strauß Blumen an dem Empfangstresen, sieht es anders aus, als wenn nur der Ordner draufsteht. Habe ich morgendlich eine Kerze dort an dem Empfangstresen stehen oder in der Elternecke, einen Adventskranz, fühlt man sich gleich willkommener. Oder ein Tee, ist der Teewagen in der Elternecke fertiggestellt? Ist es einladender? Also mit offenen Augen einmal die Kita zu betrachten und auch kritisch zu sehen. Und ja, es muss nicht eine reggianische Kita zu sein, um eine reggianische Haltung zu haben. So, wo wir wieder bei der Haltung sind. Raum als dritter Erzieher, sage ich mal, da muss ein Team schon mitgehen. Aber ein Stück weit kann man die Kita oder den Raum schon so gestalten, dass Kinder alleine an Verkleidungsmöglichkeiten ran können. So, ich rede nicht vom Atelier. Nicht jeder hat zum Beispiel ein Atelier in seiner Kita. Da hat man den kreativen Bereich oder man kann die Stifte auf den Tisch legen. Das würde ich auf jeden Fall machen. Sich 5 Minuten als Hausaufgabe, 5 Minuten am Tag Zeit für Gespräche mit Kindern nehmen. Das wäre auch etwas, was ich auf jeden Fall sagen würde. Also Zeit für Gespräche nehmen und also wirklich Zeit nehmen. Das ist schwer und 5 Minuten können auch lang werden. Das wissen wir alle, aber das wäre so eine Hausaufgabe, die ich mitgeben würde. Und die Bereitschaft einfach auch zu Veränderungen. Also nicht zu sagen, naja, das war schon immer so. Veränderung kann anstrengend sein, ja, das weiß ich. Aber Veränderung bedeutet neuer Blickwinkel, Türenöffner und der allerletzte Punkt wird, glaube ich, auch Ressourcen nutzen. Einfach mal in meiner Pause mit meiner Kollegin vielleicht auch mal dumm tüchsabbeln, aber man weiß, was meine Kollegin für Steckenpferde hat. Und selbst in der privaten Geschichte. Also es gibt ja, ich tanze ja gerne und früher als Pädagogin habe ich mit den Kindern auch getanzt. Das war mein Steckenpferd. Und ich habe ja schon verraten, wenn man vorhin, als wir so einen 5 Minuten Breakout hatten, wenn man für eine Sache brennt, dann treibt man das voran, dann bleibt man nicht stehen. Und wir Pädagogen sollten für eine Sache brennen. Genau. Also man muss nicht alles beherrschen, aber vielleicht eine Sache oder zwei oder drei.
Genau, wie heißt das immer so schön? Nur wenn ich selber brenne, kann ich das Feuer in anderen entfachen. Da gibt es doch irgendwie,
Genau. Definitiv. Ja, da bin ich ganz bei dir. Das würde ich auf jeden Fall mitgeben.
Okay. Vielen Dank, das sind doch schöne Impulse, um dabei sich selber eben anzusetzen und auch zu gucken, was ist jetzt der erste, den ich da umsetzen möchte. Liebe Jessi, vielen, vielen Dank. Ich fand es sehr spannend, auch die ganzen Beispiele, Impulse, die du uns mitgebracht hast. Ich bedanke mich
Ja,
ganz herzlich, dass du da
ich
warst.
danke dir. Ich danke dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich.
Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der Pediko Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pediko-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp: In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der Pediko Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiterwachsen als Kita-Fachkraft.